Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir haben die Playoffs erreicht in der NBA. Letzte Nacht war der letzte Spieltag. Es ging noch um einen einzigen Platz in dieser NBA, in diesen NBA Playoffs, und der wurde von zwei Mannschaften ausgespielt, die den gleichen Rekord haben. Darüber und über die restlichen 11 Spiele müssen wir natürlich sprechen, weil da gab es durchaus noch einiges zu bestaunen. Und das tue ich jetzt wie immer mit unserem Moderator des NBA Talks Triple Double mit Felix Amrhein. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Felix, wir hatten schon auf diese super Konstellation hingewiesen. Minnesota gegen Denver, letzter Spieltag. Beide Spieler oder beide Mannschaften mit jeweils 46 Siegen, 35 Niederlagen spielen dann am letzten Spieltag gegeneinander. Der Spieltagsplaner, der muss sonst noch Lotto spielen. Das war wirklich ganz hervorragend. Und die Timberwolves und die Nuggets haben sich gedacht, Mensch, wenn wir schon in den nationalen Schlagzeilen stehen, dann möchten wir es auch ein bisschen auskosten.
Ja, und das haben sie dann auch. Es war wie ein Playoff-Spiel. Es wird ja in letzter Zeit immer über Pre-Playoffs diskutiert. Heute Nacht war das ja vielleicht Werbung dafür, aber vielleicht auch nur Werbung dafür, dass die Regular Season gut ist, so wie sie ist. Es ging am Ende in die Overtime sogar, 112 zu 106. Entschieden ist dann die Minnesota Timberwolves für sich. Die Vorzeichen haben das so ein bisschen angedeutet. Die Timberwolves sind eines der besten Heimteams, die Denver Nuggets eines der schlechtesten Auswärtsteams. Insofern, meint es zumindest da der Spielplan vielleicht nicht ganz so gut, wenn es um maximale Spannung geht. Aber hey, Overtime, wir wollen uns nicht beschweren. Und mit diesem Ergebnis ist auch klar, die Minnesota Timberwolves lassen die längste Durststrecke, ja, was das Verpassen der Playoffs angeht, endlich enden. Nach 2004 sind sie endlich wieder mal dabei. Das Spiel, wie gesagt, hatte direkt Playoff-Charakter. Es ging von Anfang an ich will nicht sagen ruppig zur Sache, aber es ging zur Sache. Es wurde nicht überragende Defense gespielt, aber man hat gemerkt, dass beide Mannschaften sofort wussten, worum es hier geht. Es war so, dass die Minnesota Timberwolves besser ins Spiel fanden als die Denver Nuggets. Die Denver Nuggets mussten immer wieder kleineren Rückständen hinterherlaufen und lagen dann folglich nach dem ersten Viertel auch mit 3 Punkten hinten. Im zweiten Viertel wurde das dann sogar noch ein bisschen deutlicher, insbesondere weil die Nuggets Karl-Anthony Towns überhaupt nicht in den Griff bekam. Der durfte mehr oder minder machen, was er wollte, und war folgerichtig dann auch einer der besten Werfer bei den Timberwolves am Ende des Spiels. 26 Punkte hatte er aufgelegt, dazu noch 14 Rebounds gesammelt, 12 von 19 aus dem Feld getroffen. Und das, obwohl ja Paul Millsap alles tat, um ihn zu verteidigen. Wie gesagt, zur Halbzeit hatten die Timberwolves dann ihren Vorsprung ein Stück weit nochmal ausgebaut, konnten letzten Endes ja mit 8 Punkten Vorsprung in die Pause gehen. Und dann kamen allerdings die Denver Nuggets nach dem Pausen oder nach dem Wiederanpfiff zum dritten Viertel sehr, sehr schnell ins Spiel zurück, waren dann wieder dran, ließen das Spiel ja enger werden, auch weil Nikola Jokic ein überragendes drittes Viertel spielte. 17 Punkte machte er in diesen 12 Minuten, stand dann am Ende schon bei 28. Es sollten dann dummerweise nicht mehr so richtig viele hinzukommen, weil Taj Gibson, der im dritten Viertel wirklich das komplette Nachsehen gegenüber Jokic hatte, ihn dann endlich an die Kette gelegt bekam. Die Nuggets mussten nichtsdestotrotz dann auch am Ende des dritten Viertels wieder ein bisschen abreißen lassen und sahen, ja, mit 4,5 Minuten auf der Uhr im vierten Viertel dann schon so ein bisschen aus wie der Verlierer dieses Spiels, lagen da erneut mit 8 Punkten hinten, aber sie gaben nicht auf. 1,5 Minuten später war es dann schon mal Murray, der mit dem Layup das Spiel zum 101 zu 101 ausglich, und es sollten dann in den letzten 2 Minuten keine Punkte mehr folgen, obwohl auf beiden Seiten die Chance da war. In der Overtime blieb es dann im Prinzip die ganze Zeit spannend. Es konnte sich kein Team absetzen, bis dann eben kurz vor Spielende mit bisschen weniger als einer Minute auf der Uhr Jimmy Butler an der Freiwurflinie die Nerven behielt und so letzten Endes dann den Sieg dort für die Timberwolves eintütete, weil die Denver Nuggets den Ball nicht mehr in den Korb brachten. Und ja, so dann am Ende mit einer Bilanz von 46 zu 36 aus dem Rennen um die Playoffs ausscheiden. Das ist die zweitbeste Bilanz, die es jemals gab und die dann trotzdem zum Verpassen der Playoffs führte. Lediglich die Golden State Warriors und, du wirst dich erinnern, Andreas, ja, die Phoenix Suns haben mit 48 zu 34 mal die Playoffs verpasst. Aber das ist natürlich schon bitter für die Nuggets. Ich hatte es angesprochen, Nikola Jokic, der über weite Phasen dieses Spiels wirklich eine gute Partie machte, wieder am Ende über 30 Punkte auflegte, konnte allerdings eben am Ende seine Mannschaft nicht mehr so tragen, wie er das ja über weite Strecken tat, weil eben Taj Gibson da auch dann einen richtig, richtig guten Job machte, seine ganze Erfahrung gegen den Center der Nuggets ausspielt. Am Ende standen 35 Punkte, 10 Rebounds bei Jokic im Boxscore, aber eben auch eine Leistung im vierten Viertel, die überschaubar war. Unterstützung bekam er von Will Barton mit 24 Punkten, zweitbester Scorer bei den Nuggets, und von Jamal Murray mit 20 Punkten, dann am Ende drittbester Scorer. Paul Millsap enttäuschte offensiv ein bisschen, tat sein Bestes gegen Karl Anthony Towns, konnte allerdings, wie gesagt, offensiv nicht so richtig seine gewohnte Leistung abrufen, 10 Punkte nur von ihm. Und Wilson Chandler, der stand 48 Minuten auf dem Feld und schaffte es in diesen 48 Minuten 0 Punkte zu scoren. Er hatte 9 Rebounds, aber da haben nur 3 Würfe, verweigerte dann im vierten Viertel schon offene Würfe. Da, ja, weiß man auch nicht so richtig, was dann da am Ende los war. Und bei den Timberwolves, ich hatte es angesprochen, Karl Anthony Towns, ein riesiger Faktor, aber der wahrscheinlich noch größere Faktor und insbesondere hinten raus, ich hatte es dann auch schon gesagt, Jimmy Butler, der dann an der Freiwurflinie die Nerven behielt und den sie in den Wochen zuvor ja so sehr vermisst hatten. Heute Nacht dann 31 Punkte vom Shooting Guard der Timberwolves und damit bester Werfer auf Seiten aus Minnesota. Jeff Teague noch mit 17 Punkten, Andrew Wiggins mit 18 Punkten, traf die ein oder andere falsche Entscheidung, wurde auch an die Freiwurflinie ganz bewusst von den Denver Nuggets geschickt, weil er zu dem Zeitpunkt dann nur 3 von 6 getroffen hatte, blieb dann aber auch hinten raus in der Overtime cool, traf seine beiden Freiwürfe. Und so gewinnen die Timberwolves dieses Spiel sicherlich nicht unverdient, wenngleich es natürlich in so einer engen Partie dann immer nur auf Nuancen ankommt. Das größte Problem der Denver Nuggets war sicherlich ihre Defensive in der ersten Halbzeit, die immer wieder kollabierte, die immer wieder zu leichten Punkten für die Timberwolves in der Zone an der Freiwurflinie führte. Und das kommt nicht von ungefähr. Die Nuggets sind eines der schlechtesten Defensivteams der Liga. Die Timberwolves sind nur marginal besser. Und die Nuggets konnten das in den letzten Wochen, als sie ja zu diesem Run nochmal auf die Playoffs ansetzen, konnten sie es abstellen. Heute Nacht haben sie es nicht geschafft. Und somit gewinnen am Ende die Timberwolves verdient und ziehen auch verdient letzten Endes in die Playoffs ein und treffen da jetzt auf die Houston Rockets.
Gut und total verdient sind auch die Utah Jazz und die Portland Trailblazers in die Playoffs eingezogen. Und für beide ging es jetzt darum, einen möglichst guten Platz hier in den Playoffs dann zu ergattern. Es ging wirklich noch um den dritten Platz, den wollten beide haben. Am Ende haben ihn die Portland Trailblazers geholt mit einem Sieg über die Utah Jazz. Und wenn man sich den Boxscore der Utah Jazz anguckt, dann sieht man relativ deutlich, woran es lag.
Ja, es lag schlicht und ergreifend daran, dass sie ihre Würfe nicht getroffen haben. Manchmal ist Basketball doch so einfach.
Ganz einfach, ja.
Ja, die Portland Trailblazers, muss man aber auch sagen, machten das, was die Utah Jazz ja normalerweise auszeichnen. Sie spielten gerade zu Beginn herausragende Defense, hielten damit unter anderem Donovan Mitchell wirklich gut in Schach, der riesige Probleme hatte, seinen Wurf zu Beginn des Spiels zu treffen. Insgesamt trafen sie dann ja lediglich 37% aus dem Feld. Auch nach der Halbzeit wurde es bei Mitchell kaum besser. In den ersten 24 Minuten traf er 3 von 13, im zweiten dann 3 von 10. Also das ist dann so ein bisschen Makulatur gewesen. Und damit nimmst du natürlich den Utah Jazz auch eine gewisse Stärke. Er ist ein Rookie, aber er ist eben auch der Topscorer seines Teams. Am Ende standen da 17 Punkte, nur 1 von 8 getroffenen Dreiern. Unterstützung dann eben so ein bisschen von Ricky Rubio, ein bisschen von Rudy Gobert, 17 und 13 Punkte. Aber das war in Summe dann einfach offensiv viel zu wenig von den Jazz, muss man sagen. Die es dann auch nicht verstanden, unter dem Korb derart zu arbeiten, dass sie sich ja zumindest die zweiten Bälle sichern, oder ja, in gewisser Weise haben sie das gemacht, aber sie konnten daraus nicht unbedingt mehr Wurfchancen kreieren, beziehungsweise das, was sie da an mehr kreieren konnten, vernichteten sie wieder in unnötigen Turnovern. Und wie gesagt, das war offensiv einfach ein bisschen schwach von den Utah Jazz. Und die Portland Trailblazers, die wollten es vielleicht den Ticken mehr, waren vielleicht im Kopf auch einfach das Stückchen wacher, denn wir erinnern uns, wir hatten ja gestern darüber gesprochen, die Utah Jazz haben die Golden State Warriors in der Vornacht aus der Halle gefegt, die Trailblazers durften da pausieren, waren deswegen vielleicht einfach das bisschen spritziger und hatten ja vielleicht dann auch einfach mit Damian Lillard den Point Guard, beziehungsweise den Guard, der über das Stück mehr Erfahrung verfügt und der sein Team dann einfach besser tragen konnte. Bei den Trailblazers, wie gesagt, Lillard dann am Ende derjenige, der das Team anführte, 36 Punkte von ihm, 10 Assists, kein einziger Turnover, so solltest du als Point Guard spielen. Dazu natürlich Unterstützung von CJ McCollum, auch Unterstützung von Yusuf Nurkic, der nur 13 Punkte auflegte, dafür auch 16 Würfe brauchte, aber gut unter dem Korb arbeitete. Und insgesamt schien das Spiel schon sehr, sehr früh entschieden. Die Utah Jazz lagen bereits ja Mitte des zweiten Viertels dann im zweistelligen Bereich hinten, konnten dann im dritten Viertel auch den Anschluss nicht so richtig wiederherstellen und man hatte den Eindruck, okay, viertes Viertel, jetzt gibt's hier ein bisschen Garbage Time, 21 Punkte war der Rückstand zu diesem Zeitpunkt, aber die Utah Jazz legten einen guten Lauf in den ersten 5 Minuten des Schlussviertels, waren dann tatsächlich wieder auf 11 dran, aber dann kam eben Damian Lillard, machte das Momentum zunichte, traf ganz schnelle Würfe und so war der Vorsprung schnell wieder auf 15 Punkte angewachsen und letzten Endes die Schlussphase dann so ein bisschen Makulatur. Die Utah Jazz konnten das Spiel nicht noch einmal spannend machen und verlieren somit nicht nur Platz 3 an die Portland Trail Blazers, sondern auch noch den Heimvorteil sind durchgereicht worden bis auf Platz 5, treffen dort jetzt auf die Oklahoma City Thunder, die tatsächlich sich noch den Heimvorteil sichern konnten und die Trail Blazers, die fangen zuletzt so starke Utah Jazz noch ab und stehen jetzt letzten Endes auf Platz 3 im Rennen um die, ja, oder nicht um im Rennen um die Playoffs, sie stehen auf Platz 3, treffen jetzt auf die New Orleans Pelicans, haben heute Nacht nochmal gezeigt, was sie so stark macht und wir dürfen gespannt sein, ob Lillard, McCollum und Co. das dann auch in die Playoffs transportieren können und ob die Utah Jazz sich jetzt von diesem kleinen Rückschlag sofort wiederholen werden, denn wir wissen es ja alle, Defense wins Championships und das können die Utah Jazz wie ganz wenige andere Teams. Und heute Nacht, da fiel der Wurf eben nicht, aber das wird nicht jede Nacht so sein. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie es dann zwischen den Jazz und den Oklahoma City Thunder abläuft.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wie ihr es gewohnt seid, werden wir auch noch alle weiteren 10 Spieler aus der letzten Nacht beobachten bzw. für euch beschreiben. Die Boston Celtics haben zum Ende der Saison dann doch nochmal einen Sieg einfahren können, obwohl sie mit nur ganz wenig Spielern aus der Starting Five gespielt haben, plus den vielen Verletzten, die sie ja noch dazu haben. Aber Aaron Baines und Gershon Yabusele waren die entscheidenden Spieler für die Boston Celtics beim Sieg gegen die Brooklyn Nets. 110-97 gab es am Ende. Aaron Baines mit 26 Punkten, 14 Rebounds, 16 Punkte, 5 Rebounds von Gershon Yabusele. Dazu noch 18 Punkte von der Bank von Jonathan Gibson. Bei den Brooklyn Nets, die ausgeschieden sind aus den Playoffs, ist Nick Stauskas mit 18 Punkten dabei gewesen. Und Alan Crabb mit 16 Punkten, 7 Rebounds. Für Brooklyn geht eine mal wieder enttäuschende Saison zu Ende. Die Boston Celtics auf allen Vieren kriechen sie in die Playoffs, aber haben wenigstens mal einen Sieg geholt jetzt zum Ende.
Die Cleveland Cavaliers verlieren gegen die New York Knicks mit 110-98. Die Cavs hatten ja noch die Chance, auf Platz 3 zu springen, wussten allerdings durch das zeitgleich stattfindende Spiel der Philadelphia 76ers sehr früh, dass das nichts werden würde. Und folglich hat dann Tyronn Lue auch nach dem ersten Viertel beschlossen, seine Stars zu schonen. LeBron James stand 11 Minuten auf dem Feld, machte in dieser Zeit 10 Punkte und hat damit ja seine Spielanzahl an zwei oder Mitspielen an zweistelliger Punktausbeute auf nun 873 geschraubt und hat tatsächlich das erste Mal in seiner 15. NBA-Saison alle Spiele gemacht. Also auch da immer mal was Neues für LeBron James. Er dann am Ende logischerweise nicht Topscorer. Das war Holland von der Bank mit 21 Punkten, kurz vor Zizic, der 20 Punkte auflegte. Insgesamt schwache Wurfquoten bei den Cavs. Die Knicks verlieren ausnahmsweise mal nicht, sondern gewinnen eben ein Spiel, stehen deswegen am Ende in der Tabelle auch über den Brooklyn Nets, treffen die Hälfte ihrer Würfe, angeführt dann von Cornet, aber von der Bank 23 Punkte durch ihn, Trey Burke in der Starting Five mit 19 Punkten, bester Werfer und am Ende, wie gesagt, ein völlig verdienter Sieg für die Knicks in einem Spiel, das aber über drei Viertel letzten Endes ja so einem netten Pausenhofspiel glich und wenig mit NBA-Basketball zu tun hatte.
Die Miami Heat konnten noch Platz 6 erreichen durch einen 116-109 Sieg über die Toronto Raptors. Am Ende war es dann Wayne Ellington, der mit 32 Punkten dafür sorgte, dass die Miami Heat dieses Spiel gewinnen konnten. Sieben weitere Spieler haben zweistellig gepunktet, 5 davon mit 11 Punkten. Das waren nämlich James Johnson, Tyler Johnson, Kelly Olynyk, Dwayne Wade und Justice Winslow, die alle haben 11 Punkte geholt. Hassan Whiteside dazu noch mit 10 Punkten und 12 Rebounds. Insgesamt war es kein gutes Spiel, 43,4% nur aus dem Feld von den Miami Heat. Die Toronto Raptors trafen etwas hochprozentiger, aber am Ende reichte es nicht für einen Sieg. 28 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists für Kyle Lowry, der ganz knapp am Triple-Double vorbeigeschnuppert ist. Jakob Poeltl mit 16 Punkten und 12 Rebounds mit einem richtig guten Double-Double und DeMar DeRozan mit 19 Punkten für die Toronto Raptors, die hier dann nochmal ihre Wettkampfformation dann aufs Parkett geschickt haben, aber es reichte nicht für den Sieg. Die Toronto Raptors spielen jetzt in der ersten Playoff-Runde gegen die Washington Wizards, die Miami Heat bei den Philadelphia 76ers und die, über die sprechen wir auch gleich noch. Jetzt sprechen wir aber erstmal über Orlando und Washington.
Ja, und die Washington Wizards hatten tatsächlich die Chance, noch auf Platz 7 zu springen. Aber es sollte nicht sein. Die Orlando Magic gewinnen völlig überraschend hinten raus nochmal ein Spiel, stehen jetzt am Ende dann bei 25-57. Und das, obwohl die Wizards größtenteils mit der Bestbesetzung antraten. John Wall wurde geschont, das hatte sich ja schon angekündigt. Otto Porter Jr. musste pausieren, weil er Rückenprobleme hatte. Aber es standen immer noch Kelly Oubre Jr., Martin Gortat, Markieff Morris, Bradley Beal in der Starting Five. Also das war jetzt keineswegs so, dass die Wizards abgeschenkt hatten, aber heute Nacht, da lief es einfach überhaupt nicht. Sie trafen keine 30% von Downtown, keine 35% aus dem Feld, keine 60% von der Dreierlinie, von der Freiwurflinie, Entschuldigung. Und das sollte ihnen wahrscheinlich am meisten zu denken geben. Und die Magic, die trafen eben in allen Bereichen deutlich besser und wurden dann letzten Endes angeführt von Purvis von der Bank, am Ende dann auch der völlig verdiente Sieger dieses Spiels, da sie sich auch nicht von den Comeback-Qualitäten der Wizards irgendwie beeindrucken ließen. Die lagen nämlich Mitte des dritten Viertels schon mal mit 10 Punkten hinten, gestalteten das Spiel dann allerdings bis zum Ende des Viertels beziehungsweise bis Mitte des vierten Viertels auch wieder sehr, sehr ausgeglichen und konnten dann trotzdem den Sieg nicht nach Hause bringen, weil die Orlando Magic die Schwächephase der Wizards zum Ende des Spiels hin nutzten und dann nochmal wegsprang und letzten Endes so das Spiel dann für sich entschieden, das Spiel dann letzten Endes für sich eintüteten bei den Wizards. Da war am Ende Jody Meeks bester Punktsammler, in nur 19 Minuten von der Bank kommt, 18 Punkte für ihn, 5 von 10 Dreiern getroffen und damit der Mann des Spiels bei den Wizards, bei denen Bradley Beal enttäuschte, 15 Wurfversuche brauchte für nur 13 Punkte, sinnbildlich dann auch seine 7 Dreierversuche, von denen nur einer durch die Reuse ging. Auch Marcin Gortat, Kelly Oubre, allesamt mit ähnlichen Leistungen, hohe Wurfzahl, aber niedrige Trefferquote. Und bei den Magic, da war es dann eine relativ ausgeglichene Mannschaftsleistung. Insgesamt waren 5 Spieler im zweistelligen Punktbereich in der Starting Five. Hezonja dann am Ende der beste Werfer, 15 Punkte von ihm. Allerdings brauchte auch er 9 Wurfversuche dafür, traf davon nur 3. Großteil seiner Punkte machte er dann letzten Endes an der Freiwurflinie. Wie gesagt, die Orlando Magic gewinnen sehr überraschend hinten raus nochmal ein Spiel, ruinieren damit quasi die schlechteste Bilanz im Osten, die sie mit den Atlanta Hawks gemeinsam haben hätten können, aber sei es drum. Und die Washington Wizards, die landen jetzt auf dem 8. Platz, haben wie gesagt die Möglichkeit verspielt, nochmal auf Platz 7 zu springen, haben das sich aber in den letzten Wochen letzten Endes schon so ein bisschen selbst verbaut, haben schließlich nur 3 der letzten 10 Spiele gewonnen und werden nun auf die Toronto Raptors treffen, die ja, wie du gerade schon angesprochen hattest, ihr letztes Spiel auch verloren haben.
Die Philadelphia 76ers holen am Ende dieser Saison 52 Siege bei nur 30 Niederlagen, haben den 3. Platz in der Eastern Conference erreicht und haben seit letzter Nacht den jüngsten Spieler, der jemals ein Triple-Double aufgelegt hat. Markel Fultz, 13 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists. Der Junge wird im Ende Mai erst 20, ist jetzt mit 19 Jahren der jüngste Spieler, der jemals ein Triple-Double aufgelegt hat. Und er war gar nicht mal der punktbeste Spieler, weil 25 Punkte von Justin Anderson und 24 von Dario Saric waren die Topscorer am Ende. Aber natürlich sprach jeder nur über Markel Fultz bei diesem ganz klaren Sieg über die Milwaukee Bucks, die ihre besten Spieler dann auch sehr früh schonten und dann am Ende auch nicht mehr so richtig viel dazu beitrugen zu einem guten Spiel. Jabari Parker mit 25 Punkten war noch der Einzige, der hier wirklich überzeugen konnte. Dazu noch 13 Punkte von Malcolm Brogdon. Aber die Sixers sind in den Playoffs. Die Sixers spielen in der ersten Runde gegen die Miami Heat und Trust the Process ist abgeschlossen. Wir können uns darauf freuen, dass die Sixers hier in den Playoffs durchaus eine gewaltige Rolle mitspielen können. Die Zukunft gehört den Sixers. Die Zukunft ist jetzt vielleicht schon angefangen und Markel Fultz ist eins der Gesichter für die nächsten 10 Jahre.
Ja, und ganz schön gut für so einen Draft-Bust, ne? So ein Triple-Double ja. mit 19.
Alles allerdings.
Gut, nicht so gut ist es bei den Detroit Pistons und den Chicago Bulls in dieser Saison gelaufen. Die Chicago Bulls verlieren dann auch das letzte Spiel noch und damit zum 55. Mal in dieser Saison mit 87-119 gegen die Pistons, die tatsächlich auch noch ohne Andrew Drummond, ohne Blake Griffin antreten mussten und nichtsdestotrotz ihren Job da ganz seriös runterrissen, am Ende 53% aus dem Feld trafen und ihren besten Punktsammler dann in Luke Kennard hatten mit 23 Punkten bei den Bulls. Da war Lauri Markkanen mit 20 Punkten bester Punktsammler, war einer der wenigen Lichtblicke und, das sei am Ende noch erwähnt, er ist der vierte Spieler in der Geschichte der Franchise, der in seiner Rookie-Saison mehr als 1000 Punkte macht. Die anderen Namen Elton Brand, Dave Greenwood und natürlich Michael Jordan dazu. Dreierrekord mit 145 für die meisten in einer Saison von Lauri Markkanen, vorher Kirk Hinrich mit 144 und mehr soll es zu diesem Spiel auch gar nicht sein.
Die San Antonio Spurs verlieren nochmal ganz, ganz klar bei den New Orleans Pelicans, sind auf Platz 7 in der Western Conference abgerutscht und müssen jetzt in der ersten Runde zu den Golden State Warriors. Was früher Conference Final war, ist in diesem Jahr Conference erste Runde oder beziehungsweise Western Conference erste Runde und da können wir uns, glaube ich, schon mal auf eine gute Partie einigen, auch wenn die Spurs dieses Mal die krassen Außenseiter sind. Die New Orleans Pelicans haben mit Anthony Davis mal wieder ein fantastisches Double-Double bekommen, 22 Punkte, 15 Rebounds von ihm, aber auch Rajon Rondo mit 19 Punkten und 14 Assists war richtig gut dabei. Dazu noch Nikola Mirotic mit 21 Punkten und 15 Rebounds für die New Orleans Pelicans, die natürlich weiter auf DeMarcus Cousins verzichten müssen, aber dass sie diese Playoffs erreicht haben, ist ein großer Teil dann auch Anthony Davis zuzuschreiben, der eine überragende Saison spielt. Bei den San Antonio Spurs haben eigentlich alle enttäuscht. Letzten Endes 40% Wurfquote aus dem Feld. LaMarcus Aldridge nur mit 11 Punkten, DeJounte Murray nur mit 11 Punkten, Tony Parker nur mit 11 Punkten. 10 Punkte gab es noch von Bryn Forbes und von Brandon Paul von der Bank. Aber das war insgesamt eine sehr enttäuschende Leistung und vielleicht geht die große Ära der San Antonio Spurs so langsam zu Ende. Die New Orleans Pelicans, denen gehört ähnlich wie den Sixers die Zukunft. Mal schauen, was sie draus machen in ihrer ersten Runde bei den Portland Trailblazers. Ist, glaube ich, eine Paarung, auf die wir uns sehr freuen können.
Ja, großgewachsene Augenbraue gegen heißes Dreierhändchen. Ich bin gespannt. Die Oklahoma City Thunder schlagen die Memphis Grizzlies in einem munteren Schlagabtausch mit 137-123. Die Memphis Grizzlies reisten nur mit 9 Spielern an, verkauften sich aber in ihrem letzten Saisonspiel überraschend gut, wenngleich sie die größte Zeit doch einem sehr, sehr deutlichen Rückstand hinterherrannten. Wir haben in den letzten Wochen darüber geredet, dass bei den Oklahoma City Thunder es nicht so richtig läuft, was vor allen Dingen auch daran lag, dass Paul George seinen Wurf überhaupt nicht mehr gefunden hat. Heute Nacht war das nicht der Fall. Rechtzeitig vor den Playoffs hat er sich nochmal richtig warm geschossen. 8 von 14 von Downtown, 13 von 20 insgesamt. 40 Punkte dann am Ende vom Forward der Oklahoma City Thunder. Dazu 24 Punkte von Steven Adams, 17 Punkte von Corey Brewer und auch mal 10 Punkte von Carmelo Anthony, bei dem es ja auch nicht immer so lief in dieser Saison. Und nur 6 Punkte von Russell Westbrook, möchte man sagen. Was war da denn los? 2 von 9 nur aus dem Feld getroffen. Aber am Ende ist das alles Makulatur. Und alles, was ich über dieses Spiel erzählen könnte, ist eigentlich auch Makulatur. Denn Russell Westbrook, der brauchte noch 16 Rebounds, um das zweite Triple-Double-Average hier in Folge zu schaffen. Am Ende waren es 20 Rebounds, 19 Assists. Und damit herzlichen Glückwunsch, Russell Westbrook, der etwas geschafft hat, was niemandem jemals zuvor gelungen ist, nämlich zweimal in Folge im Durchschnitt ein Triple-Double aufzulegen. Und davor kann man nur den Hut ziehen, da muss man nichts irgendwie kleinreden. Das ist eine Riesenleistung, die er da abgeliefert hat, zumal er dieses Jahr eben auch noch 2 Stars an seiner Seite hatte, anders als im letzten Jahr, als er wirklich der Ego-Zocker schlechthin sein konnte. Dürfen gespannt sein, ob er diese Leistung in die Playoffs transportieren kann. Wie gesagt, sie haben sich den Heimvorteil dadurch jetzt gesichert, treffen nun auf die Utah Jazz, die sie versuchen werden, an die Kette zu legen. Aber Russell Westbrook liefert einmal mehr Argumente dafür ab, dass er am Ende seiner Karriere in so manchen Geschichtsbüchern auftauchen wird.
Die Lakers bei den Clippers im Quo-Heimspiel im Staples Center können die Lakers bei ihrem Auswärtsspiel in Anführungsstrichen 115-100 gewinnen. Josh Hart mit 30 Punkten, 25 von Gary Payton, the second, 12 Rebounds dann noch von ihm. Bei den Clippers konnte eigentlich nur Tobias Harris mit 23 Punkten überzeugen. Dazu nur von Montrezl Harrell mit 15 Punkten von der Bank, 12 Punkte und 10 Rebounds von Boban Marjanovic. Das war das letzte Spiel der beiden LA-Teams, die beide nicht in den Playoffs sind. Eine enttäuschende Saison für das Team oder für die Stadt an der Westküste.
Und im letzten Regular-Season-Spiel, da gewannen auch die Sacramento Kings nochmal völlig überraschend mit 96-83 gegen Houston Rockets, die allerdings nichts mit den Houston Rockets aus den ersten 81 Spielen zu tun hatten. Alle Mann wurden geschont, James Harden, Chris Paul, Clint Capela, Eric Gordon, allesamt saßen sie nur auf der Bank und das ja sicherlich aus gutem Grund, beziehungsweise vor dem Hintergrund eben, dass Mike D'Antoni sich an die Verletzung von Mbah Amute eben gegen die Lakers erinnerte, die ja jetzt erst vor ein, zwei Tagen passierte und er auf keinen Fall riskieren wollte, dass sich noch ein weiterer wichtiger Spieler verletzt. So konnten dann die Sacramento Kings letzten Endes durch Cauley Steen mit einem Double-Double 22 Punkte, 11 Rebounds und einer insgesamt mannschaftlich geschlossenen Leistung, in der 7 Spieler zweistelligen Punktbereich lagen, das Spiel locker nach Hause fahren, letzten Endes dann auch völlig souverän für sich entscheiden. Und bei den Houston Rockets, da wehrte sich zwar Gerald Green 31 Punkte nach Kräften, konnte dann aber alleine eben auch relativ wenig ausrichten und die Houston Rockets schenken das letzte Spiel ab, stehen dennoch bei der besten Bilanz ihrer Franchise-Geschichte 65-17 und werden, wie gesagt, in Runde 1 auf die Minnesota Timberwolves treffen, die sich ja heute Nacht dann im Showdown gegen die Denver Nuggets, wir hatten es eingangs erzählt, qualifiziert haben.
Das war der letzte Spieltag der NBA. Wir haben 82 Spieltage im Kasten. Jetzt gehen die Playoffs los. Morgen, beziehungsweise spätestens am Freitagmorgen, gibt es eine neue Ausgabe von Triple Double, unserem NBA Talk. Und dann schaut ihr dann auf die Paarungen voraus, oder?
Genau. Heute Abend nehmen wir auf. Zu später Stunde wird es dann online sein. Wir gucken uns alle Paarungen einzeln an. Wer ist der X-Faktor? Wer könnte zum entscheidenden Mann innerhalb der Serie werden? Welche Schwächen, welche Stärken kommen da besonders zum Tragen? Und wer wird sich am Ende unserer Meinung nach durchsetzen? Wir sind heiß. Ich denke, unsere Hörer sind es auch. Jetzt geht's ja in der NBA erst so richtig los.
Das werden wir dann sehen. Ab dem Samstag geht es los mit den NBA Playoffs. Das war Felix Amrhein, unser Moderator des NBA Talks Triple Double mit seiner Zusammenfassung der 12 letzten Spiele der NBA Regular Season. Ab Samstag geht es los und ich glaube, wir können uns auf fantastische Playoffs freuen. Danke, Felix.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.